Box Club.
Damit landen wir jetzt in unserer dritten Boxclub-Runde, im dritten und letzten Schlagabtausch. Es sitzen jetzt schon ganz viele Menschen hier. Und es geht jetzt endgültig um die Zukunft und auch ein bisschen eine, ich sag mal, übergeordnete Perspektive, so ein bisschen von oben auf das Ganze gucken. Und dass wir uns gemeinsam die Frage stellen, was sind so die Wünsche für das Ostend, was sind Wünsche der jeweiligen Initiativen, die hier konkret das Viertel gestaltet, was muss angepackt werden und wie kriegen wir es gemeinsam umgesetzt?
Ja, neu am Tisch hier begrüße ich Christian Setzefand. Hallo.
Hallo.
Ja, wir haben dich gefunden bei unserer Recherche durch das Ostend, weil du im Rahmen des CSDs einen queeren Stadtrundgang angeboten hast. Also der queere Stadtrundgang war speziell hier fürs Ostend. Dachten wir, das ist spannend, den müssen wir kriegen, diesen Mann. Als ich dann mit dir länger sprach, stellte sich heraus, dass du meintest, ja, dass das Ostend war für die schwul-lesbische Szene und auch Bewegung ein Ort eigentlich eher des Partymachens ist und war, aber weniger ein Ort, an dem man jetzt historisch den sozusagen in Frankfurt so weit vorausstellen kann, dann siehst du andere Viertel als wichtiger. Das ist so ganz ungefähr richtig, oder?
Das ist sicherlich so. Also wenn man mal in die Zeit guckt, als das Ostend in den 1870er, 80er Jahren eigentlich entstanden ist, da gab es natürlich hier keine Szene. Die war in der Altstadt, da wo heute die Paulskirche, wo die Berliner Straße ist, da war das schwule Frankfurt jener Jahre und dann etwas später nach dem Zweiten Weltkrieg, da rund um, sagen wir mal, die alte Gasse hinter der Konstablerwache, aber auch so ein bisschen seitlich von der Freskas, das waren eher so die Orte. Und was du gerade angesprochen hast, hier war eine der hübschen Locations des Viertels, nämlich in den wunderbaren alten Kellern der Röderberg Brauerei, die ja hier vorne war, wo obendrauf auch ein Sport Club ist und wo eben ja ganz unterschiedliche Nutzungen in den letzten Jahrzehnten waren. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Thema des Queeren oder Schwul-Lesbischen zu tun. Es war einfach ein Ort, der genutzt worden ist. Da war zwar mal eine Weile auch ein kleines, sehr witziges Kabarett drin, aber das würde ich jetzt nicht sozusagen als Teil des Queeren Frankfurts unbedingt als einen zentralen Ort denken.
Ja, und dann haben wir ja auch gemerkt, dass du auch Stadtrat bist. Mhm. Auch Historiker und dass du dich einfach insgesamt mit sehr vielen Frankfurter Themen über viele, viele Jahre beschäftigst. Und in unserem Vorgespräch stellte sich raus, dass du dann doch schon das Ostend aus ganz unterschiedlichen Kontext schon auch ganz gut kennst und auch schon über die längere Zeit beobachtet. Und dann wollten wir dich fragen, einfach aus der Vielzahl deiner Tätigkeiten und Blickwinkel, welche wesentlichen Dynamiken siehst du denn über die Jahre in diesem Viertel?
Naja, wenn man mal so als Historiker, der ich ja auch bin, da ein bisschen drauf guckt, muss man einfach sagen, dass dieses Stückchen Frankfurt als Wohnviertel quasi die alte Pfingstweide, die eher landwirtschaftliche Nutzung, hier waren Weinberge, hier ist der Ostpark ja erst im frühen 20. Jahrhundert überhaupt angelegt worden, als erster wirklicher Volkspark in Frankfurt und nicht einer der Parkanlagen, die quasi aus einem im großbürgerlichen Zusammenhang gestiftet worden sind, sondern der Ostpark ist ja ein echter Volkspark gewesen. Da muss man sagen, dass das Viertel viele Häutungen hatte. Ich habe mal das Adressbuch von 1910 durchgeguckt nach dem Ostend. Und was habe ich hier gefunden? Im Ostend runde 150 Fabriken. Wir kennen das ein oder andere noch. Musentum, wo ihr gute Kontakte hin habt. Engelhard zum Beispiel, Naxos, ganz viel Industrie. Das ist so eine der stärkeren Bereiche hier gewesen. Versorgung ist ein ganz zentrales Thema. Hier war die erste landwirtschaftliche Halle, hier war dann die Großmarkthalle, hier war einer der berühmtesten Frankfurter Lebensmittelversorger, die Firma Latscher. Latscher liefert Lebensmittel, haben die Frankfurter früher gesagt. Also hier war quasi Versorgung unserer Stadt. Und dann war es eben, und da habt ihr ja vorhin darauf hingewiesen, auch ein Ort des jüdischen Lebens in Frankfurt. Denn mit den schrecklichen Pogromen in der Ukraine in den 1880er Jahren kamen halt sehr viele Menschen nach Frankfurt. Bertha Pappenheim, die große Sozialreformerin und grandiose Frau der jüdischen Bewegung, der ersten deutschen Frauenbewegung auch, hat sich der Menschen angenommen. Und so entsteht hier eher im Vergleich zum Westend ein ärmeres Frankfurter jüdisches Viertel. Und wenn man sich, das habt ihr vorhin ja schon beschrieben, die Häutungen dann wieder anguckt, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, nach den Zerstörungen, da ist das Ostend eher ein Stück Frankfurt, was so ein bisschen dümpelt, da wollte so keiner hin. Vorhin hat jemand gesagt, es ist das dunkle Viertel gewesen, wo die Taxifahrer nicht richtig hin wollten. Ja klar, hier war ein bisschen Prostitution, hier waren verschiedene kleine Handwerke. Wenn ich so an meine Erinnerung an zum Beispiel die Fläche denke, wo heute dieser wunderbare Skaterpark ist, da sind vor 30 Jahren noch PKWs zusammengepresst worden auf kleine Würfel, 40 mal 40 Zentimeter. Hier war ein raues Stück Frankfurt, hier waren Autokrauter, hier war kleine Industrie immer noch. Und das muss man alles so ein bisschen denken, was hier zuvor war. Und das Viertel ist jetzt ja auch wieder auf so einem Sprung. Hier wird sich wieder viel tun.
Kannst du vielleicht für unsere ZuhörerInnen, die eventuell auch nicht aus Frankfurt kommen, kurz nochmal darlegen, was die Stadt selber sozusagen, hat sie eine Strategie, was will sie hier in dem Viertel, was hat sie schon unternommen und was unternimmt sie vielleicht weiter, um hier diesen Transformationsprozess am Laufen zu halten und wo soll der hingehen?
Naja, die Stadt hat immer, solange es eine Kommune gibt, hier in das Viertel eingegriffen. Ob das nun die 1763 angelegte Hanauer Landstraße ist, das ist einfach eine alte Entscheidung der Politik, oder die Bebauung dieses Industriegebietes östlich des Ostbahnhofes mit Osthafen. Das sind immer politische Entscheidungen. Und schaut man mal drauf, was jetzt ansteht aktuell. Ihr habt darauf hingewiesen, die Nordmainische S-Bahn, vielleicht auch der ICE-Tunnel, der hier rauskommen könnte. Das wird zumindest viele kleine Veränderungen hier in der Nachbarschaft erstmal aufhalten. Und das, was die Politik entschieden hat, also den Osthafen zum Beispiel als Arbeitsplatz zu erhalten, weil man gesagt hat, wir brauchen auch gewerbliche, wir brauchen auch industrielle Arbeitsplätze, das ist abgeschlossen. Die Hanauer Landstraße hat einen Bebauungsplan, das Honseldreieck ist sozusagen fertig beplant. Da passiert städtischerseits jetzt eigentlich gar nicht so viel. Hier für das Gelände, wo ihr vorhin von gesprochen habt, also Neckermann, später Telekom, da ist man jetzt immer überlegen, lässt man das Hochhaus da, um sozusagen die CO2-Bilanz zu schonen, weil würde man neuen Beton dort gießen, würden wir die wieder schädigen. Die CO2-Bilanz, also lässt man das so? Gleichzeitig, wer braucht das Hochhaus? Gleichzeitig könnte man sagen, wie wäre es denn da mit noch mehr Wohnungen, die wir Frankfurter genauso bräuchten? Also das ist wie immer in der Politik eine ganz schwierige Gemengelage, weil auf der einen Seite sind das Privatmenschen, denen das gehört, oder Institutionen, die ihr Geld verdienen wollen, und eine Kommune, die für ihre Menschen eben Wohnraum braucht, günstigen Wohnraum braucht. Hier könnten wir auch ganz viel vom Ostend lernen, weil hier fängt das genossenschaftliche Bauen in Frankfurt schon um 1900 an. Hier haben die ersten Genossenschaften in Frankfurt Wohnraum gemacht. Und das ist eigentlich dran, dass das wieder passiert. Und das kann eine Kommune unterstützen.
Ja, vielen Dank. Und wenn wir jetzt nochmal auf diesen Blickwinkel der Nischen schauen, ne? Also noch, wir kommen vom ganz Großen nochmal ins ganz Kleine, weil ich fand, das war das Gemeinsame von fast allen Geschichten, die wir auch hier gehört haben, dass es hier die Gelegenheit gab, Sachen zu machen, die vielleicht lange im Wunschraum waren sozusagen. Wir haben ja auch viele Wünsche eingesammelt im Ostend. Und plötzlich gab es hier diese Nische, diesen Leerstand, das günstige Gewerbe. Man konnte das verwirklichen, ausprobieren, ohne sich komplett zu ruinieren oder horrende Vermittlungsgebühren zu bezahlen. Was glaubst du, wenn du jetzt an diese Entwicklung, die du jetzt beschrieben hast, denkst, wie ist es mit das Nischentum im Ostend bestellt? Wird es bleiben? Wird es schwinden?
Ich denke, es wird wie in allen Aufbruchsvierteln schwinden. Gucken wir uns das Bahnhofsviertel an, gucken wir uns da die Künstlerinitiativen der letzten Jahrzehnte an. Das ist deutlich weniger geworden. Es hat eben auch etwas mit Verfügbarkeit zu tun. Und wenn jetzt Danzig am Platz, zwar gegen Geld kommerziell, aber den Raum liefert für Initiativen, nicht wie die des Gartens hier, aber für andere kleinere Initiativen, dann sind das Räume, die man besetzen muss, die bürgerlich besetzt werden müssen. Ich bin seit 1970 ehrenamtlich aktivistisch als Schwulenaktivist unterwegs und ich glaube, was ich so für mich gelernt habe, wenn es das Bedürfnis nach was gibt, wenn es das Bedürfnis nach Räumen gibt, werden wir die auch finden und besetzen. Wenn eine Kommune das unterstützt, ist es fein. Manchmal tut sie das auch nicht, weil die politische Gemengelage nicht so ist. Das ist aber auch jede Stadt, das ist immer Realität. Ja? Also wenn eine Kulturdezernentin ein Kinder- und Jugendtheater gut gefunden hat, dann habt ihr es sicherlich leichter, das zu machen, als wenn das jemand ist, dem die Kinder- und Jugendkultur vollkommen wurscht oder eben auch im privaten Bereich sein könnte, wie das Papageno zum Beispiel. Ja.
Ich würde mal hier jetzt ein kurzes Handtuch werfen und überleiten zu unserem letzten Teil, der sich der Zukunft widmet, der Rambelfonie, und Sumi und Vicky nochmal ans Mikro bitten.
Mixtape.
Dritter Satz. Sonate. Zukunft. Presto. Das Geräusch des Zuwachses von Grün drinnen und draußen. Das Mampfen von sehr viel mehr Nachtisch. Das Schallen, das entsteht, wenn am Mainufer mehr Feste und am Wochenende mehr Partys gefeiert werden. Das Knistern gemeinschaftsstiftenden Feuers. Die Vorstellungskonzerte im dauerhaft etablierten Kinder- und Jugendtheater, Kinderlachen aus vielen Kitas, das Wie geht's, das auf noch mehr angenehmen Plätzen zum geil rumhängen und chillen zu vernehmen ist. Der Wohlklang einer durchfinanzierten und entspannt organisierten Sommerwerft, der Klang vermehrter Kooperation, das ausgelassen geschäftige Palaver in gut ausgestatteten gemeinschaftsstiftenden Projekträumen. Das Aufatmen der Ärmeren, denen mehr unter die Arme gegriffen wird. Das höfliche Nachfragen der Stadt vor ihren Entscheidungen, das Klimpern wirklich bezahlbaren Wohnraums. Schwedler See für alle, die Massen an massenhaft vermehrten Fahrradständern. Das gedämpfte Hintergrundrauschen deutlich reduzierten Autoverkehrs, der beinahe nur noch aus E-Bugattis besteht. Das vergnügte Planschen im Salzwasserpool oder auch einfach nur einem Schwimmbad in der EZB. Der Sound, den mehr Sonne anstatt Neubauten Schatten auf der Haut macht. Was nicht zu hören ist, wenn man sich jederzeit auf die Straße trauen kann. Die Fragen, die aus dem Zoogesellschaftshaus in die Stadt dringen, wenn es ein riesiges Fragentelefon wäre. Ein rasend pünktlicher RMV. Weniger Königstein, mehr Ostend. Zusammenkrachen der EZB im Abriss.
Ja, also wie wir gehört haben, unter anderem gibt es einen großen Wunsch, der vieles zusammenfasst oder vereint, nämlich die Stadt soll fragen vorher, bevor sie Entscheidungen trifft und gleichzeitig aber auch mehr Verantwortung übernehmen für die Initiativen, die es vor Ort schon gibt. Es gibt ja diese große aktuelle Studie More in Commons. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Da werden ja verschiedene sozusagen Typisierungen aufgemacht von Bürgerschaft, die auch viel mit Transformation und der Angst vor Transformation zu tun hat. Das ist das Credo, dass uns sozusagen die Orte wegbrechen, an denen einfach diese Menschen miteinander begegnen und in die Diskussion kommen und eben aus ihren Blasen rauskommen und sich sozusagen über Transformation austauschen können und auch wieder sozusagen eine andere Wertigkeit erfahren können. Also diese Studie nennt es die sogenannten Allzeitorte, wie zum Beispiel hier die Wasserhäuschen, solche kleine Orte sind, wo die Stadt ja auch immer wieder mal so sich einerseits engagiert und dann gibt's immer wieder so Tendenzen, dass sie sich vielleicht wieder ein bisschen zurückzieht und dann droht das Ganze so ein bisschen in Gefahr zu laufen. Also die Frage einfach in die Runde. Es gibt relativ wenig Töpfe einfach für die Unterstützung solcher Allzeitorte. Was könnten Strategien sein? Kann die Stadt irgendwo doch noch irgendwas locker machen? Kann ja Initiative wie ihr sozusagen mit dem Kinder- und Jugendtheater, wo jetzt einfach ein anderer Fokus da ist, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr sowas irgendwie mit begleitet, um so ein Thema zumindest mit zu featuren oder irgendwie über ein Projekt auch irgendwie mit zu unterstützen, dass einfach mehr dieser Allzeitorte, auch Orte wie Critical Muay Thai, die ich schon als so einen Ort sehen würde, dass da sozusagen einfach Unterstützung reinfließt und zwar auch tatsächlich ganz konkret monetär.
Also bei uns ist es so, dass wir ja eigentlich ein solches Projekt gerade sind, was eben die Initiative oder das Vorhaben, dann ein Großkinder- und Jugendtheater zur Gesellschaftshaus zu bauen, ist in Planung, muss aber politisch noch final beschlossen werden, vor allen Dingen was das Budget angeht. Da sind ja immer sehr lange Verhandlungen sozusagen und in dem Sinne haben wir die Möglichkeit, mit unserem Programm jetzt eine Saison lang darauf hinzuweisen und so haben wir ja auch sozusagen unsere Spielzeit überschrieben mit dem Theater der Zukunft, zu sagen so, es soll hier ein Theater entstehen, das möchten wir gerne. Wir nutzen jetzt die Möglichkeit, einmal zu skizzieren, wie das unserer Meinung nach aussehen könnte und gleichzeitig zu öffnen und ganz viele Stimmen reinzuholen, zu sagen so, und wie stellt ihr euch das denn vor, Kinder, Jugendliche, Anwohner in Initiativen, freies Szene und wer nicht alles eigentlich davon betroffen ist im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, wenn so ein solcher Ort da dauerhaft installiert wird und schon mal so einen Vorgeschmack zu geben irgendwie, wie das sein kann, wenn sich neben der langen Schlange vor dem Zoo sozusagen auch noch im Nebengebäude ein breites Angebot für Kinder, Jugendliche, Familien, Schulen und andere Initiativen sozusagen etabliert hat. So.
Ja, ich denke, sowohl für das Atelier East End als auch für viele andere Initiativen hier, die, so wie ich das raushöre, wirklich der Gesellschaft einen großen Dienst irgendwie erweisen und Leute zusammenbringen in einer tollen Art und Weise, ganz unterschiedlich, jeder für sich, aber jeder tut doch was, so wie es sich anhört hier für die Kinder, für die Jugendlichen, für ältere Menschen, für Leute, die vielleicht nicht so integriert sind in die Gesellschaft. Ich denke schon, dass die Stadt ja auch einen Nutzen davon hat und dass es toll wäre, wenn sie das auch irgendwie in irgendeiner Weise mitfinanzieren würde. Im Moment läuft es im Atelier so, dass ich für solche Sachen versuche, Projektgelder, Spendengelder zu akquirieren. Das heißt, das beruht alles auf viel Arbeit, viel Eigeninitiative von uns, weil wir halt einfach die Gesellschaft so verstehen, dass wir offen arbeiten möchten und dass wir Leute zusammenbringen möchten. Noch schöner wäre es natürlich, wenn das einfach getragen würde von einer Stadt, die sich das wünscht, dass sowas stattfindet.
Also ich weiß jetzt auch nicht, welche Töpfe da angezapft werden können oder wie wir die Stadt dazu bringen können, gewisse Dinge zu finanzieren. Aber ich glaube, wo wir ansetzen müssen, ist, dass es eben Räume gibt. Räume, wo wir uns vernetzen können, wo wir zusammenkommen können. Und ich verstehe auch, dass jetzt bei Danzig am Platz, da gibt es ein Hochhaus, woraus man auch Wohnraum machen könnte. Andererseits, Danzig am Platz ist eigentlich so der einzige Raum, wo irgendwie Startups oder Bands, Ateliers, alles Mögliche wirklich irgendwie zusammenkommen können. Auch viele an einem Ort. Da entstehen auch viele Synergien. Das ist wirklich ein cooler Ort. Und es soll ja auch schon ein Teil davon abgerissen werden, der dann durch Wohnungen ersetzt wird. seien wir mal ehrlich, wenn irgendwo jetzt neue Wohnungen hier gebaut werden, dann ist das im seltensten Fall sozialer Wohnungsbau, sondern in der Regel sind das dann Eigentumswohnungen und davon haben dann auch nicht unbedingt die Leute etwas, die dringend Wohnungen suchen. Viele Leute suchen auch Gewerberäumlichkeiten, um sich entfalten zu können oder um etwas aufbauen zu können. Andererseits sehen wir halt ganz viele Rechenzentren, die jetzt hier entstehen. Das sind riesige Gebäudekomplexe, wo nur Server drinstehen. Und wenn wir diesen Raum irgendwie auch nutzen könnten oder wenn der auch jüngeren Initiativen oder Startups zur Verfügung gestellt werden würden, dann denke ich, wären wir schon ein großes Stück weiter.
Ja, also aus der Erfahrung der letzten 2 Jahre kann ich schon sagen, dass Geld ist genug da. Die Stadt hat Geld. Das Problem ist natürlich, dass wir reden über Stadt, aber Stadt ist immer vertreten durch Politiker. Und wenn du nicht kriegst eine bestimmte Politiker auf deine Seite, dann kriegst du auch nicht das Geld. Und das ist eigentlich, meiner Meinung nach, der größte Problem. Stadt versteckt sich hinter Bürokratie. Und das durchzusteigen als Initiative, als Verein oder sonst was, um da auf die Gelder zu kommen, das ist eine Beschäftigung für Vollzeit. Ich habe eine Person, die ständig nur guckt, wo man kann, einen Antrag oder Fördergelder zu stellen. Dann kommt man auch zu dem Geld. Und ich finde, wenn wir nicht hätten politischen Hintergrund, dann wären wir schon längst liquidiert. Also die Wahrheit ist, die Stadt wollte nicht, dass der Frankfurter Garten weitergeht. Aber die Politik wollte es. Und dann, das ist eine Möglichkeit, wie man kennt es. Und wir haben versucht, zum Beispiel Urban Gardening Projekte. Wir haben in Frankfurt fast 30 Urban Gardening Projekte in der ganzen Fläche. Wir haben uns versucht, seit 2 Jahren zu vernetzen. Ja, um gemeinsam stark zu sein gegen die Stadt, zu sagen, wir, ja, bitten, muss man sagen. Die Stadt hat noch nicht gelernt, dass eigentlich, sie sind eigentlich Dienstleister für die Öffentlichkeit. Die Stadt kommt mit der Einstellung, du bist eine Bittsteller. Und das ist in ihrem Ermessen, ob sie dir was geben oder nicht. Also mit der Zukunft, ja, man kann immer hoffen.
Tja, was soll ich dazu sagen? Weil ich so beide Seiten natürlich auch ein bisschen sehe. Wir haben in den letzten Monaten ganz viel in Frankfurt über das Geld in dieser Stadt geredet. Was ist im Haushalt 24, 25, 26 an Geld da? Und eine Stadt wie Frankfurt, wo es so viele Interessengruppen gibt, da ist es immer ein Verteilungsproblem. Natürlich kann man sagen, muss die U-Bahn Klimaanlage haben. Könnte man ja mal sagen, wenn man die spart, dann ist es ein bisschen wärmer da drin und dann würden wir halt im Sommer ein bisschen wärmer durch Klimaanlagen fahren. Setzen wir das gegeneinander? Sagen wir irgendwann also, mach doch das lieber nicht und mach dafür das. Ich glaube, diese Partizipationsprozesse, die wir angeleiert haben in Frankfurt, die es ja gibt. Also im Moment findet zum Beispiel ein vierteiliges Think Tank über das Bahnhofsviertel statt, wo Gewerbetreibende, wo ganz viele Initiativen zusammengekommen sind. So etwas muss man anregen, um auch zu einem Konsens zu kommen, weil natürlich jeder aus seiner Perspektive heraus sagen würde, mir ist mein Ding natürlich das Nächste, ist mir klar. Ich bin Vorstand in der Frankfurter AIDS-Hilfe und wenn wir Spenden brauchen, um unsere Projekte zu unterstützen, die ehrenamtlich geleitet werden, dann rennen wir alle als kleine Initiativen um dieselben Gelder, die nur einmal auszugeben sind in der Gesellschaft. Und es braucht nur ein Ahrtal zu sein und wir kriegen kein Geld mehr, weil die Leute ihr Geld ins Ahrtal oder sonst wohin geben, was ja vielleicht oder was auch ganz richtig ist. Aber es ist halt begrenzt. Ja? Und ich finde das schwierig, da eine schöne Antwort zu finden. Ich finde das schwierig, einen Ausgleich daherzustellen. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie man sich persönlich aufstellt. Du hast es jetzt zweimal gesagt. Es sind letztlich die Politiker, die Rosemarie Heilig und andere, die euch geholfen haben. Daniela Cappellutti, die den Garten mit begründet hat, die eine starke Frau bei den Grünen ist. Das hat eben immer auch mit den einzelnen Personen und ihrem Charisma und ihren Verbindungen zu tun. Und das kriegst du nicht weg. Ja? Du musst ja auch demokratisch bleiben. Ich meine, wir haben ja Leute gewählt, von denen wir der Meinung sind, dass sie uns vertreten. Jetzt sorgen wir sozusagen für ein Ersatzgremium, irgendein Bürgerrat, der dann Gelder verteilen darf. Das wird schwierig. Also ich finde, was wir an Ausgleich brauchen in dieser Gesellschaft, ist immer hart erkämpft und erfochten. Und das ist halt leider manchmal so oder häufig so. Es hat was mit den handelnden Personen zu tun. Jemand, der wie du, Scheer, den Garten vertritt und gut vertritt. Und jemand anders, der vielleicht nicht so wortgewaltig ist oder so stark ist. Das gehört dazu.
Wenn ich kurz da einhaken darf, darf mir das jetzt kurz erlauben, das zu sagen, weil ich kein Frankfurter bin, sondern aus der Nachbarstadt komme und tatsächlich in anderen Projekten, die wir gemacht haben, auch auf der Straße, auch in einem anderen Viertel oder in anderen Vierteln der Stadt tatsächlich das immer wieder kam. Diese Wahrnehmung zumindest, dass die Stadt sich hinter einer Bürokratie verschanzen würde und sozusagen nicht genau genug in die Viertel hineinhören würde. Also dass es da zwar immer wieder sowas wie Bürgersprechstunde gibt und auch einen Bürgerrat, aber letzten Endes oder Ortsbeiräte, und dann bleibt es aber sozusagen auch auf der Oberfläche stecken und dann werden Sachen nach oben weiter transportiert, aber die werden dann doch an irgendeiner Ebene, die dann einfach es doch anders haben möchte, wird das sozusagen dann abgekappt. Diese Energie, die von unten kommt, und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sozusagen das Prinzip repräsentative Demokratie eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert und das soll auch nicht abgeschafft werden, um Gottes Willen, aber es braucht einfach noch stärker aus meiner Perspektive Maßnahmen, die das sozusagen bottom-up unterstützen und die den Menschen wirklich das Gefühl geben, dass sie mehr mitsprechen können, jenseits einfach nur, ja, mein Bürgermeister schaut jetzt mal kurz hier vorbei und dann dürfen alle nochmal irgendwie sagen, was sie alles doof finden, und eigentlich ist das ja auch für den Bürgermeister immer eine merkwürdige Veranstaltung. Das sind Alibi-Veranstaltungen, also da müssen wir einfach, glaube ich, uns alle gemeinsam nochmal hinsetzen und überlegen, was können einfach bessere Tools sein, um sozusagen in Anführungsstrichen eine direktere Demokratie ein bisschen zu stärken. Auch im Hinblick auf, ich mache jetzt einen großen Bogen, weil heute ja auch nochmal ein besonderer Tag ist. In der Symphonie, in dem dritten Satz, den wir gerade gehört haben, ist ein Satz gefallen. Da hat jemand auf der Straße zu uns gesagt, ja, nimmt jetzt die Idee mit dem Handtuchwurf mal 1:1. Also er würde das Handtuch werfen im Sinne von aufgeben, wenn eine Situation entsteht, er hat auch einen queeren Hintergrund, dass er sich nicht mehr auf die Straße trauen kann. Momentan hätte er das Gefühl, geht es gerade noch so, aber die Tendenz geht woanders hin. Jetzt habe ich hier kurz mir erlaubt zu schauen, was die aktuellen Hochrechnungen zu Ostdeutschland sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es kurz hören wollt. Thüringen. AfD 30,8 ist die aktuelle Hochrechnung, damit stärkste Kraft. Die CDU folgt mit 24,5 und dann kommt das BSW mit 15 und die Linke mit 12 und alle anderen wird schwierig. Die Grünen bei 4, die SPD bei 7. In Sachsen führt die CDU mit 31,5, die AfD aber folgt dicht mit 30. Und danach kommt auch das BSW mit 12 und die SPD mit 8,5 und dann die Grünen und dann die anderen. Also das nur mal schnell so reingegeben. Ich würde mal sagen, die AfD hat es geschafft, im Osten ihr Potenzial voll auszuschöpfen, würde ich jetzt mal so als Schnellprognose hier reinschmeißen. Hat das irgendwas auch mit uns zu tun? Also Ostdeutschland ist da und hier ist Ostend, zumindest das Ost ist gleich. Was geht uns das hier an und was für Schlüsse können wir ja in dieser Runde hier daraus ziehen?
Ich sage ja einfach, die Demokratie muss man aushalten. Man muss es akzeptieren, dass auch die AfD ist demokratisch gewählt. Also ich finde, die haben sich Eigentor geschossen, wenn sie da versuchten zu sagen, wir sind Demokraten. Also ich meine unsere Regierung. Weil schließlich die anderen sind auch da. Die anderen Leute haben nur andere Meinung. Sie sind sensibler. Das ist Ostdeutschland. So ist dazu meine Meinung.
Ich meine, in Frankfurt hat man ja in den letzten, sag mal, 20 Jahren gemerkt, was rechte Parteien in der Stadt machen. Oder besser gesagt, was sie nicht machen. Sie machen eigentlich gar nichts. Sie sind so bedeutungslos in Frankfurt in ihren 3, 4, 5%, dass sie in der Stadtpolitik wenig zu sagen haben, dass sie manchmal gehört werden. Aber letztlich Einfluss haben sie in Frankfurt nicht. Nur was sagt uns das? Wir müssen da in Thüringen und Sachsen noch genauer hingucken, um es noch besser zu verstehen, wie die Mechanismen sind. Ja. Und ich finde, für mich ist es als jemand aus der queeren Community ein absoluter Treppenwitz, dass die Chefin einer Partei eine bekannte Lesbe ist, und ich kriege das nicht übereinander. Ja? Also ich verstehe auch die Leute nicht, die als Schwule die AfD wählen und einen AfD-schwulen Stammtisch in Frankfurt brauchen. Das kann ich nicht verstehen. Also früher hätte man gesagt, die Leute suchen sich ihren Metzger selber. Ja.
Ich glaube, dass halt total wichtig ist, dass so Initiativen und Projekte von der Stadtgesellschaft, aber eben auch von der Politik wahrgenommen und gestärkt werden, wie beispielsweise dieser Garten hier. Ich habe euer Projekt heute erst kennengelernt, aber auf mich macht das den Eindruck, dass hier wirklich sehr unterschiedliche Menschen einfach willkommen sind und sich beteiligen können. Genauso wie Initiativen, die sich irgendwie so bewusst gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen und Safe Spaces schaffen, wie euer Sportverein oder auch euer Projekt, was ein inklusives Angebot macht, aber auch, was wir versuchen, also sozusagen Projekte, die wirklich sich aktiv damit auseinandersetzen, wie Blasenbildung sozusagen aufgelöst werden kann, wie man miteinander in Kontakt kommen kann und ins Gespräch, dass das einfach wahrgenommen, wertgeschätzt und unterstützt wird, weil das meiner Meinung nach so die Basis dafür ist, auch Differenzen auszuhalten, im Dialog irgendwie sich auch streiten zu können und trotzdem sich begegnen zu können, ohne sozusagen wirklich auf die Schiene des Hasses oder der Abwertung abzugrenzen. Weil das, finde ich, ja eigentlich ist das, wovon ich mich da jenseits von politischen Entscheidungen so bedroht fühle, ist dieses nicht mehr miteinander sprechen können, weil so die Gräben so unüberwindbar geworden sind. Und das ist was ich in Frankfurt, zumindest bin ja auch hier aufgewachsen, irgendwie immer schon wahrgenommen habe, ist, dass eine Stadt ist, die total reich an kleinen, aber starken und durchsetzungsfähigen Initiativen ist, irgendwie die solche Räume schaffen. Und auf der anderen Seite gibt es sehr hier eine große Finanzkraft, sage ich mal, die einfach sich diese Räume auch kaufen kann. Und da ist ein Ungleichgewicht da, was von der Politik wahrgenommen werden muss, weil dafür sind die VertreterInnen ja auch gewählt, sozusagen diesem Ungleichgewicht da irgendwie entgegentreten zu können und auch Strategien dafür zu finden. Und ich finde, die Initiativen sollten bei dieser Strategiefindung mit dazugeholt werden. Aber die Verantwortung liegt da auch bei der Politik, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und auch Prioritäten zu setzen.
Ja, ich finde das sehr gut, was du sagst. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, Räume zu schaffen, wo sich Menschen begegnen können. Und einerseits ist es manchmal gar nicht so einfach, aber im Kleinen ist es doch manchmal ganz einfach. Also ich glaube, es gibt viele Momente, wo man das sehr gut realisieren kann. Und solange eine Gesellschaft oder ja, gerade das Frankfurter Stadtleben finde ich auch sehr, sehr spannend und sehr vielfältig. Wenn man das weiterhin irgendwie aufrechthält, und da gehören einfach die Menschen dazu, die das irgendwie immer wieder und immer wieder machen, solange es die noch gibt und die Leute daran interessiert sind, einander zu begegnen und offen zu begegnen, hoffe ich mal, dass diese Wahlergebnisse irgendwie ja, doch wieder in eine andere Richtung sich bewegen können dann auch.
Heute ging es ja schon viel darum, dass die Stadt vorher fragen soll, wenn etwas geändert wird. Und ich glaube, gerade im Osten, da wurden die Leute oft nicht gefragt, wenn etwas geändert wurde. Und ich weiß es nicht zu 100%, ich bin kein Soziologe, kein Politikwissenschaftler, aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute dort abgehängt fühlen. Damit lässt sich natürlich nicht eine menschenfeindliche Gesinnung rechtfertigen. Aber ich glaube, dass von den 30% nicht alle überzeugte Neonazis sind, sondern dass vielen vielleicht die Teilhabe fehlt oder einfach ein offenes Ohr gehört zu werden, um irgendwie, ja, einfach eine Stimme zu haben. Und Weil was wäre jetzt der Umkehrschluss, dass wir jetzt diese 30%, ich meine, das ist hier in Frankfurt, da haben wir ja einen einstelligen Prozentbereich, vielleicht rechte Parteien, da kann man das ignorieren. 30% kann man nicht mehr ignorieren. Wir brauchen da irgendwie einen Weg. Und das wird nicht ganz leicht. Also ich habe auch in Sachsen-Anhalt habe ich studiert und wir haben dort einen Kampfsportverein gegründet, also andere Studierende und ich, weil es dort keinen einzigen Kampfsportverein gab, der nicht irgendwelche Verbindungen in die rechte Szene hatte. So ist das jetzt hier zum Glück noch nicht, aber zumindest haben wir dann dort auch irgendwie einen Ort geschaffen, wo Leute, die sich dagegen positionieren, die eben keine Lust darauf haben, die nicht irgendwie, okay, Hauptsache Sport, der Rest ist eigentlich egal, die darauf eben dezidiert keine Lust haben, auch einen Ort der Begegnung irgendwie schaffen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also einmal, dass wir mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, dass wir jetzt hier in Frankfurt, solange die Zahlen noch weit unten sind, also gut, wenn wir jetzt aufs Land schauen, auf Hessen, da ist die Zahl auch schon wieder ein bisschen höher. Also wenn wir nur mal ein bisschen auf die Dörfer rausfahren, da sieht das schon wieder anders aus. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, da noch irgendwie in Kontakt zu treten, Teilhabe zu ermöglichen. Nicht, weil ich gerne irgendwie über das Grundgesetz reden möchte, sondern weil ich mich frage, welche andere Möglichkeit haben wir, außer diese Leute irgendwie wegzusperren, wenn sie straffällig werden. Aber dann ist es ja schon eigentlich zu spät.
Ja, vielen Dank auch nochmal gerade für den Hinweis, dass wir sozusagen in Frankfurt ja wirklich noch in einer sehr privilegierten Situation eben sind, dass es aber wichtig ist, den Blick nochmal zu weiten auf unser Umland, wo dann durchaus ja schon andere Sachen dann relativ gar nicht so weit von hier auch schon passieren und am Laufen sind. Und da müssen wir sozusagen auch genau hingucken und sozusagen unsere kleine Frankfurter Blase auch immer wieder verlassen und den Blick einfach nach außen wenden. Ich will es einmal positiv wieder drehen, das Ganze, das Projekt Boxclub nennt sich ja einerseits Boxclub wegen des aktiven Boxens, aber auch, weil der Impuls aus der Fluxusbewegung kam letztes Jahr mit dem Festival in Wiesbaden und dem Jubiläum. Und Fluxus hat sich sehr viel mit, sage ich mal, Boxen im Kleinen beschäftigt, also im Sinne von Schachteln, in denen kleine Anweisungen sind zum Handeln. Und einer der wesentlichen Akteure, George Matunas, hat einen sehr schönen und sehr wichtigen Satz, finde ich, gesagt, der jetzt eigentlich das hier so ein bisschen zusammenschnürt, nämlich Community Building is the biggest art. Und das würde ich jetzt sozusagen einmal nochmal hier in den Raum schmeißen als das, was ihr sowieso schon tut und wo wir aber vielleicht alle gemeinsam weiter den Fokus drauf halten müssen, zu gucken, wie können wir Community Building betreiben in unterschiedlichster Weise, Leute einbinden und dann aber auch immer wieder offen bleiben für die anderen Communities und einfach gegenseitig uns miteinander vernetzen und im Gespräch bleiben.
In dem Sinne steige ich jetzt ein für die Abmoderation mit dem Übertitel Never Stop Fighting, der auch hier auf dem Plakat hinter uns steht und auf den Flyern von Critical Muay Thai. Ich danke allen, die heute den Weg hierher gefunden haben. Ich danke allen GesprächspartnerInnen, Cher, Corinna, Lilian, Steffen und Christian Setzepfand, der Hausband Matthias Baumgart und Freunde. Ich danke dem Kulturamt und dem Land Hessen für die Förderung, allen weiteren Projektunterstützerinnen, deren Interviews dann auch weiter bei SoundCloud zu hören sein wird, also vom Atelier East End, Critical Muay Thai, Initiative 9. November, Jüdisches Museum Frankfurt, Neuer Frankfurter Garten, die Sommerwerft, Internationales Theaterfestival am Fluss und genau Theaterwerkstatt am Zoo und Zoo Frankfurt. Das war's von uns für heute vom Boxclub FFM Ostend. Von uns waren heute mit dabei Maike, Steffen, Jörg, Sumi und Vicky. Ich verabschiede mich im Namen von allen für alle und lade alle, die jetzt im Moment noch hier sind, dazu ein, mit uns an der Boxpiñata für die Zukunft zu kämpfen.
Genau, vielleicht ein Applaus für die Runde der Anwesenden hier.
Und dann wird es sicherlich auch noch etwas Musik geben.
Werner, sing noch ein für uns. Thank you.
Box Club.